Ich darf Sie ganz herzlich im Kepler-Salon begrüßen. Ich freue mich, dass trotz großer Konkurrenz heute Herbst, Sommer, letzter Abend, wahrscheinlich im Gastgarten, dennoch so viele gekommen sind. Freut mich sehr. Mein Name ist Elfi Schulz. Ich bin heute die Gastgeberin. Das Thema ist ein sehr spannendes, denke ich, Theremin, ein Instrument und sein Erfinder. Wo Äthermusik auf Weltpolitik trifft. Und nun zu Günter Gessert, herzlich willkommen. Freut mich, dass du uns heute einen spannenden Vortrag halten wirst. Ich kenne Günter Gessert schon seit einiger Zeit. Er ist auf dem Gebiet der elektronischen Musik ein Experte. Er ist in Linz geboren und lebt und arbeitet hier. Sein spezielles Instrument ist das Theremin. Er gibt Konzerte in Österreich, in Russland. Er war einige Male in Russland und hat sich dort nicht ausgebildet, wie ich gedacht habe, sondern er hat dort Vorträge gehalten und gespielt und ebenso auch in Deutschland. Er ist als Solist tätig und auch in verschiedenen Ensembles. Er ist auch in vielen Medienkunstprojekten involviert und entwickelte Musik für Tanzperformances und auch Filmvertonungen ist eine Spezialität von ihm. Ja, es gibt viele Namen für das Theremin, wie Sie vielleicht heute noch hören werden, aber für mich einer der schönsten ist die Ätherwellengeige und die Musik heißt Ätherwellenseufzer. Ist das nicht wunderschön? Günter Gessert, wir freuen uns auf deinen Vortrag.
Danke, Elfi Schulz, und danke dem Salon für die Einladung. Der Vortrag heißt, er geht mit Äthermusik und Weltpolitik, und ich beginne mit der Äthermusik in einem kurzen Beitrag. Das war jetzt nur eine kurze Demonstration und ich möchte erläutern, wie das Instrument funktioniert. Das Prinzip ist relativ einfach. Wir haben zwei Antennen. Die Antenne der rechten Hand bestimmt die Tonhöhe. Das misst den Abstand. Die linke Hand bestimmt die Lautstärke. Und Melodien spielt man einfach, indem man die rechte Hand in die richtige Position bringt und dann den Ton erklingen lässt. Sie können das gerne anschließend auch selber probieren. Wie gesagt, das soll nur eine Erläuterung sein. Heute ist eher ein theoretischer Abend und ich werde etwas über Theremin, über den Erfinder des Instrumentes erzählen, auch etwas über das Instrument. Das Theremin ist eine der vielen Erfindungen, die Lev Termen, russischer Musiker und Physiker, in seinem Leben gemacht hat. Es ist zweifellos das bekannteste Instrument. Und er ist eigentlich mit diesem Instrument im Jahr 1921 mit einem Paukenschlag, kann man sagen, an die Öffentlichkeit getreten. Er hat es bei einem Kongress in Moskau vorgestellt. Und das hat dazu geführt, dass er sehr bald von Lenin eingeladen wurde, das Instrument im Kreml vorzuführen. Das heißt, er hat dann im Jahr 1922 ist er dann in den Kreml und konnte dem Lenin das Theremin zeigen. Lenin hat selbst probiert zu spielen und es gibt die Schilderung von Lev Termen, wo er dann erzählt, er habe dann die Hände von Lenin genommen und ihm zuerst gezeigt, wie das Instrument zu spielen sei und Lenin habe dann die Melodie selbst vollendet. Allein diese Tatsache, dass jemand die Hände des geliebten Führers ergreifen konnte und durfte und führen durfte, war schon eine außerordentliche Sache. Auch an dieser Stelle schon kommt die Ambivalenz von Theremins Leben und Arbeit zum Vorschein. Er hat bei dieser Demonstration nicht nur dieses Instrument gezeigt, sondern auch auf demselben Prinzip basierend ein Alarmsystem, das heißt, einfach auf dem Prinzip der Annäherung auch beruhte. Das heißt, man kann natürlich damit so etwas wie eine Sicherungsanlage bauen. Das heißt, wenn sich jemand einem Objekt zum Beispiel nähert, dann ertönt ein Alarmton. Und das hat Lenin eben auch interessiert. Es gab ja damals das Dogma der Elektrifizierung des ganzen Landes. Das war eines der wichtigsten Dinge, die sich Lenin für das postrevolutionäre Russland vorgenommen hat. Und da passt die Arbeit von Leon Theremin sehr gut hinein. Das hat bedeutet, dass er in den Jahren darauf sehr viel Unterstützung hatte. Er arbeitete dann in einem physikalischen Institut, leitete dieses und beschäftigte sich sowohl mit den Instrumenten, mit der Entwicklung von Instrumenten, als auch mit, kann man sagen, Spionagetechnik. Auch er geriet damals sehr rasch eben in die Interessenssphäre auch des Geheimdienstes. Und das blieb eigentlich, kann man sagen, zeitlebens so, bis ins hohe Alter. Im Jahr 1927 konnte Leon Theremin ins Ausland reisen. Er wurde auch dazu aufgefordert oder ermutigt. Er reiste nach Deutschland und Frankreich, wo er sein Instrument vorstellte, was ziemlich sensationelle Erfolge eigentlich zur Folge hatte. Und ein Jahr später fuhr er schließlich in die Vereinigten Staaten, das heißt, er kam nach New York, wohin ihm schon sein Ruf vorauseilte, und er lebte dann knapp 10 Jahre in New York. Er kam gleich nach seiner Ankunft in höchste Kreise der Kunst und der Wirtschaft, der Politik. Also Rachmaninow, Toscanini, Rockefeller waren bei seinen Präsentationen und Konzerten anwesend. Und man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Heute ist das Theremin doch eher ein Nischenphänomen. Damals gab es dann Konzerte, wo die New Yorker Philharmoniker als Orchester spielten mit dem Theremin als Soloinstrument. Und es gibt Berichte von Konzerten mit 10.000, 12.000 Leuten in Stadien, Orchesterkonzerte oder auch Konzerte in der Carnegie Hall mit Ensembles aus 10 bis 12 Theremin wo halt Arbeiten oder Kompositionen eingerichtet wurden, klassische Kompositionen, russische Tchaikovsky-Sachen, verschiedenes, das sich halt eignete dafür. Theremin entwickelte seine Instrumente weiter, erhielt viele Patente, er war an Firmengründungen beteiligt und das Theremin war dann eigentlich auch das erste elektronische Instrument, das wirklich in Stückzahlen produziert wurde. Kurioserweise wurde es, also das wurde von der Firma RCA, es wurde beworben mit der, eigentlich damit, dass es quasi jeder spielen könne, also als wäre es so leicht, man müsse nur die Hände in der Luft bewegen, also man würde sich das Üben im Klavier oder Geige ersparen. Also das war, es gibt da irgendwo auf diesen Laufbildern einmal so eine Werbung. Was natürlich eine zweifelhaft ist, ob das wirklich so zutrifft. Theremin blieb bis 1938 in Amerika. In den letzten Jahren war er, also es war von gemischtem Erfolg, sein Aufenthalt in Amerika und in den letzten Jahren, das war auch schon im Vorfeld des Zweiten Weltkrieges, wurde ihm dann letztlich auch der Boden zu heiß. Der amerikanische Geheimdienst war ihm auch schon auf den Fersen, wenn man schon ahnte oder wusste, dass er Spionagetätigkeit auch ausübte. Er war damals, das wusste man lange nicht, aber er war ja vom russischen Geheimdienst eigentlich nach Amerika geschickt worden. Schließlich eines Tages im Jahr 1938 verschwand er über Nacht aus New York und man wusste lange nicht Bescheid über sein Schicksal. Er war damals verheiratet mit einer Amerikanerin, ein halbes Jahr, und es gibt ja die Schilderung oder die Beschreibung, wie er wirklich in der Nacht von KGB-Agenten abgeholt wurde und auf ein Schiff gebracht wurde. Er hat seine Frau nie mehr wieder gesehen und man wusste lange nichts über sein Schicksal. Es wurde vermutet, dass er gar nicht mehr leben würde. Er kam zurück und in Russland war inzwischen Stalin an der Macht. Und in dieses irrationale System kam auch Theremin. Er wurde dann angeklagt, Konterrevolution und auch verurteilt, wegen seines Aufenthalts und seiner Aktivitäten in Amerika. Er kam nach Sibirien in ein Gefängnis, in ein ziemlich übles, Kolyma, das eigentlich ein Vernichtungslager war, wo viele Tausende, zigtausende Menschen ums Leben kamen. Und man muss sagen, es haben ihn seine technischen Fähigkeiten vermutlich das Leben gerettet. Er war nur einige Monate dort und wurde dann nach Moskau überstellt in ein auch wiederum Gefängnis, allerdings anderer Art, die sogenannten Scharaschkas waren das. Das war im Prinzip, die Gefangenen waren untergebracht wie in Hotels, es wurde regelmäßig Essen serviert, also sie konnten nur nicht hinaus. Sie waren sozusagen Zwangsarbeiter auf ihrem Gebiet. Theremin war unterstellt oder in derselben Gruppe wie Tupolev, der Flugzeugkonstrukteur, und was er damals genau gemacht hat, also das ist auch so eine, das zieht sich auch durch, es sind viele Dinge dann im Unklaren, was wirklich in bestimmten Perioden seines Lebens geschah, aus Geheimhaltungsgründen. Er hat das teilweise widersprüchlich dargestellt oder mit Unschärfen einfach offen gelassen. Es waren immer wieder Geräte, die zu Spionagezwecken oder für Waffen eigentlich gedacht waren. Das kommt auch nach und nach erst so zutage, auch indem jetzt Material aus Archiven, das nur in Russisch zur Verfügung steht, also sozusagen ins Licht kommt. Es gibt ja in Moskau das Theremin Center, das ist ein Institut für Theremin, elektroakustische Musik, Multimedia, und dessen Leiter Andrei Smirnov ist da sehr rührig und sehr aktiv, diese Dinge auch aufzuarbeiten. Eines der bemerkenswerten, also man wusste in dieser Zeit, in den 40er Jahren, 50er Jahren im Westen nichts über Theremins Schicksal. Eine seiner Arbeiten von dieser Zeit erlangte allerdings schon Berühmtheit, obwohl man erst viel später erfuhr, dass es von Leon Theremin war. Er hat dieses sogenannte Great Seal Bug, eine Wanze, er hat eigentlich so Abführsystem, ein Wanzensystem, Abführsystem erfunden. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, im Jahr 1945, haben russische Kinder dem amerikanischen Botschafter ein holzgeschnitztes Siegel der USA, des Adlers, geschenkt. Und in dieses Siegel war diese Abführwanze eingebaut. Und zwar war das ein passives Gerät, ganz simpel gebaut, also ich will es nicht zu technisch werden, aber eine kleine Metallkapsel mit einem Nagel und einem Stück Draht, ohne Batterie, ohne Stromversorgung, ohne irgendwas. Das hing 7 Jahre lang in der Botschaft, im Zimmer des Botschafters, hinter dem Schreibtisch, bis ein englischer Funker per Zufall hörte, dass da Übertragungen mit der Stimme des Botschafters zu hören waren. Dann hat man gesucht, woher das kommt, mühsam, und hat letztlich dieses Siegel gefunden. Und der amerikanische Geheimdienst war aber dann nicht in der Lage herauszufinden, wie das funktioniert. Letztlich hat dann der englische Geheimdienst herausbekommen. Funktioniert hat es so, dass die Energie von außen, also die Botschaft wurde das Zimmer wurde mit Mikrowellen bestrahlt, das heißt, die Energie wurde mit Mikrowellen übertragen und wurde dadurch angeregt und hat die Schwingungen des Gesprächs wie ein Mikrofon aufgenommen und nach außen wiederum übertragen. Das heißt, in einem Gebäude gegenüber oder in einem Wagen vor dem Haus konnten die Gespräche mitgeschnitten werden.
Und welches Jahr war das?
Das war 45 bis 52 hing das große Siegel. Aber man kennt es vielleicht von, hier ist das, und zwar hatten die Amerikaner das dann, das ist vor der UNO im Jahr 1960 offengelegt. Da gab es eine politische Krise, das war damals mit dem Zusammenhang mit dem Abschuss dieses U-2-Spionageflugzeugs, wo Khrushchev vor der UNO seine berühmte Rede mit dem Schuh. Okay. Und im Zuge dessen oder infolgedessen haben die Amerikaner dann das offengelegt, was die Russen da gemacht haben. Und diese Wanze war eben von Leon Theremin. Bei ihm er hat viele Dinge erfunden und bei ihm ging es immer um Berührungslosigkeit. Das zieht sich auch so als gewisser roter Faden durch. Also er hat ja einen frühen Fernseher schon erfunden, der ist irgendwo dann versunken, der wurde gleich in den frühen 30er Jahren, der wurde gleich zur Geheimsache erklärt und ist eigentlich vergessen worden, ist erst vor viel später dann, wurde es dann aus den Archiven geholt, dass er damals eigentlich schon eine Technik entwickelt hat, aber alle Erfindungen, die damals gemacht wurden, sofern sie irgendwie einen Sinn fürs Militär und für den Geheimdienst hatten, wurden geheim gehalten. Termin hat auch ein System entwickelt, wie man Gespräche abhören kann in Räumen, indem man einfach die Vibration der Fenster aufnehmen kann, auch wiederum über Bestrahlung und Reflexion aus den reflektierten Radiowellen kann man die Gespräche heraus extrahieren. Für diese Erfindung bekam er damals, das kurioserweise war er damals noch in diesem Gefängnis in der Scharascha, er bekam damals den Stalin-Orden, Stalin-Preis, erster Klasse, das ist so, das war damals sowas wie der Nobelpreis, mit Geld und Wohnung verbunden.
Und
Freiheit dann? Es war dann kurz danach, wurde er dann freigelassen. Ja. Und das auch wiederum Ironische daran ist, dass dieses System, Buran hat das geheißen, von dem berüchtigten Geheimdienstchef Beria, sonst Stalins Geheimdienst, dazu verwendet wurde, um Stalin selbst abzuhören. Das heißt, da hat es dann, aber auch das hat ja Tradition, das soll es anderswo auch geben. Und diese Bänder, leider nicht, sind sie nicht mehr erhalten, aber dem Vernehmen nach hat sie Lev Termen lange im Besitz gehabt. Die Abhörprotokolle Stalins, die halt dann irgendwann zerfallen Magnetbänder und sind nicht mehr brauchbar. Aber das, ja, das war eine eigentlich eher eine ironische Sache. Ja, während. Ja, und wie gesagt, Termin war offiziell verschwunden und erst im Jahr 1967 hat dann ein amerikanischer Journalist in Moskau wiederum aufgefunden, aufgestöbert. Das heißt, man erfuhr dann praktisch 30 Jahre später erst, dass er noch am Leben ist, zur Verblüffung und Verwunderung seiner damaligen amerikanischen Freunde, die er eigentlich ja, über Nacht verlassen hatte. Die erfuhren dann, dass es ihn noch gibt, dass er noch lebt und das schlug sich auch nieder in einem Artikel in den New York Times und ja, es war einfach ein Totgeglaubter, der wieder aufersteht. Diese neue gewonnene Aufmerksamkeit hat ihm letzten Endes eher geschadet, muss man sagen. Sein Leben war im gewissen Sinn doch eine Berg- und Talfahrt. Eigentlich sollte er sich nicht mit Musik und mit Kunst beschäftigen, das wurde nicht gern gesehen. Er hat es immer wieder getan, neben seiner Arbeit, und wenn das unter dem Radar blieb, wenn es politisch nicht unangenehm auffiel oder wenn er sich keine Feinde damit machte, dann konnte er es machen. Dieser Artikel in dieser westlichen Zeitung hat ihm in diesem Sinne eher geschadet. Das heißt, und das hat sich eigentlich wiederholt, dieser Vorgang. Also er hat dann wiederum eine Arbeit gehabt, er hat dann im Konservatorium Räumlichkeiten bekommen, wo er forschen konnte. Das sind die Räume, wo auch heute noch das Theremin Center sich befindet. Ja, und Lev Termin wurde, er konnte erst im Jahr 1989, nach über 50 Jahren, eigentlich unter Gorbatschow dann erst das Land verlassen. Er wurde 97 Jahre alt und reiste eben im hohen Alter noch einmal in die USA. Es wurde dann eine Dokumentation gedreht. Es gibt ein Video, das ist nur die Kassette, aber die gibt es auf DVD auch. Es ist etwas Hollywood-like, also ich möchte es nicht uneingeschränkt empfehlen, aber es deckt doch vieles ab. Und es wurde die Gelegenheit wahrgenommen, solange es noch möglich war, auch selbst noch auch mit Freunden, Bekannten von aus den 30er Jahren in Kontakt zu bringen. Es hat allerdings schon auch tragische Untertöne. Verständlicherweise hat viele Leute einfach nicht mehr gekannt, erkannt. Es gibt Interviews, wo er halt angibt, ja, den Namen noch zu kennen, aber 50 Jahre nichts gehört, ist verständlich. Ja, also er hat, und ein letztes noch, er hat im Jahre 1991 ist er in die Kommunistische Partei der Sowjetunion eingetreten. Das war ungefähr ein halbes Jahr, bevor die Partei und das Land sich aufgelöst haben. Er war damals, ja, 95 Jahre alt. Und es gibt eine russische Biografie, leider ist die nur auf Russisch erschienen bisher, der russische Faust. Und dort geht hervor, der Autor fragt ihn, warum er das gemacht hat, warum er mit 95 Jahren in die KPdSU eintritt. Und dann sagt er, ich habe es dem Lenin versprochen. Und also dieser Besuch bei Lenin hat ihn, dürfte ihn sehr nachhaltig geprägt haben. Und es sagt auch etwas vielleicht aus über einen gewissen Ehrbegriff oder wie immer man das nennen möchte, wobei die Persönlichkeit, die moralische Seite auch etwas sehr Fragliches ist oder Fragwürdiges. Ich habe mal ich habe die Lydia Kavina, das ist die Großnichte von Leon Theremin, das ist auch eine Thereminspielerin, die war auch einmal, also wir hatten einmal ein Ensemble, ein Thereminorchester, wo sie dabei war, und ich habe sie auch mal gefragt und sie hat dann gemeint, ja, er wäre, was die Moral anbelangt, also so ein, nicht unmoralisch, aber so quasi moralfrei irgendwo gewesen. Also das klingt so ein Träumer und Opportunist, so ist das irgendwie rausgekommen. Ja, ein turbulentes und vielschichtiges Leben, und das Instrument, das er uns hinterlassen hat, hat in der Zwischenzeit, während er, das hat er alles nicht gewusst, während er eben in der Versenkung verschwunden war, hat das Instrument eine auch sehr wechselhafte Karriere hinter sich gebracht. Es gab in den 30er Jahren die Virtuosin Clara Rockmore, eine Geigerin, die dann auf Theremin umgestiegen ist und die eigentlich bis heute als die unerreichte Meisterin gilt. Jetzt kommt mal ein Bild. Es war auch so, dass Theremin, er wollte sie heiraten, sie hatte andere Pläne. Und die Clara Rockmore hat wirklich, gibt es auch CDs, gibt Aufnahmen, wo sie mit Orchester, mit den New Yorker Philharmonikern spielt, und also das ist bis heute eigentlich die Referenzspielerin. Das ist die Lydia Kavina, das ist die Großnichte von Lev Termen, hier auch als neunjähriges Kind. Er hat sie noch unterrichtet. Und sie ist auch eine der wenigen professionellen Thereminspielerinnen, die es gibt. Ja, also das Instrument vielleicht noch zur Ästhetik ein bisschen. Lev Termen hat das Instrument durchaus als im klassischen Sinn zu spielendes Instrument erfunden. Das heißt, er war wie gesagt Musiker, er war Cellist auch und hat das auch entsprechend gespielt. Ich werde ein ganz kurzes Stück gibt's. Es gibt ja ganz wenige Aufnahmen nur, aber es gibt ein kurzes Stück, wo er selber spielt, und die Technik des Instruments macht es natürlich schwer, bestimmte Dinge zu spielen. Also es wurden vorzugsweise langsame, melodische Dinge gespielt, weil es sehr schwer ist, genau Töne zu treffen, größere Intervalle zu spielen. Und das war auch einer der Kritikpunkte an der Ästhetik des Instruments. Also es wurde durchaus nicht nur gutiert, auch schon zur Zeit seiner Entstehung. Aber trotzdem hat es eigentlich seine Faszination bis heute bewahrt. Ich spiele ein Stückchen vom Jeremin selber. Er erklärt kurz Russisch, wer hat.
Электромузыкальный инструмент Терменвокс – это первый инструмент такого типа. Это песенно-голосовой инструмент. В нем управление мелодией достигается посредством влияния на электромагнитное поле около инструмента.
Das war mit Klavier begleitet. Das war eigentlich, das war und ist auch häufig noch heutzutage so, dass Klavierbegleitung, das waren oft dann Stücke für Klavier, kammermusikalische Stücke, Klavier und Geige oder Cello, die dann halt eingerichtet wurden fürs Theremin. Ja, so viel dazu.
Ja, danke vielmals, Günther. Beim letzten Stück ist mir noch einmal der Name Geistermusik eingefallen, wenn man sieht, dass man die Stäbe ja gar nicht berührt. Und wenn man keine Ahnung hat, wie sowas funktioniert, muss einem das ja wirklich geisterhaft vorgekommen sein. Nicht? Also, und die früher, ich glaube in den letzten Jahren ist Theremin wieder aktueller und populärer geworden. Es hat ja schon einmal eine Hochblüte gegeben, auch glaube ich als Filmmusik war das.
Ja, also das ging in Wellen. In Wellen. Ja. Also das speziell in den 40er, 50er Jahren. Man muss dazu sagen, dass es damals ja noch keine anderen oder kaum andere elektronische Instrumente gegeben hat und diese Gangeffekte, Synthesizer gab es ja noch nicht. Und deswegen wurde es speziell in Science-Fiction-Filmen und auch so Psychodramen gerne verwendet, auch als Effektgerät, weil es eben diese Heultöne und auch der Tag, an dem die Erde stillstand, solche Filme, da wurde es dann verwendet. Hat sich dann, also es hat gegipfelt hat es eigentlich darin, Hitchcock hat es verwendet und es gab dann für den Film Spellbound auch den Filmmusik-Oscar sogar, Miklós Rocha, das war in den 50ern dann und es kamen dann natürlich schon, es kamen dann schon langsam die Synthesizer auf und Bob Moog, der bekannte Pionier, hat ja auch sehr bald begonnen, Theremins zu bauen und seine Firma, er lebt ja nicht mehr, aber auch bis heute, die baut eigentlich sehr, sehr gute professionelle Theremins. Also der hat es dann aufgegriffen. Aber das Theremin selber war eben eines der ersten greifbaren oder elektronischen Instrumente. Es gab Antmatno und es gab schon einige, aber das Theremin hat sich da seinen Platz schon erobert gehabt.
Und wie bist du zum Theremin gekommen? War das ein besonderes Erlebnis? Oder?
Ich habe es lange schon gekannt, sagen wir mal so, vom Hörensagen. Ich hätte es auch gerne mal was probiert und es war eigentlich nicht möglich. Es war dann in den 80er Jahren, 90ern. Und bis ich mir dann einmal, dann habe ich einmal eine kleine amerikanische Firma gefunden, aufgestöbert, die einen Bausatz anbietet. Und dann haben wir das einfach mal bestellt, zusammengebaut und das war 1997, ja, vor 12 Jahren. Und wie es dann der Zufall will, hat sich kurz darauf eigentlich schon über eine ganz andere Verbindung der Kontakt nach Moskau ergeben zum Theremin Center. Und ich war ein halbes Jahr, nachdem ich das Instrument hatte, zum ersten Mal in Moskau im Theremin Center eingeladen. Und es war etwas, wie soll ich sagen, ich konnte nicht viel erzählen, aber man hat mich sozusagen zu einer Präsentation eingeladen.
Und immer wieder eingeladen.
Und ja, ich war dann einige Male dort. Also das, und man kommt dann schon, ich bin dann in Kontakt gekommen, im Theremin-Center waren natürlich viele interessante Leute, die Lydia Kavina unterrichtet, jetzt nicht mehr, aber die hat das dort unterrichtet, dass man konnte dort wirklich klassisch Theremin lernen, studieren. Und die Barbara Buchholz, zum Beispiel Berliner Musikerin, auch eine fantastische Thereminspielerin, die 3 oder 4 Jahre nach Moskau übersiedelt ist, um Theremin zu lernen. Also das ist, Moskau ist da sicherlich noch der...
Noch immer.
Ja.
Ja, dann möchte ich gleich Sie einladen, Ihre Fragen zu stellen. Bitte.
Da zuerst.
Damit alle dich interessieren, kannst du noch ein bisschen genauer erklären, wie das technisch funktioniert, also was da dahinter steckt?
Ja, das, okay, ich mach's. Ich werde es. Im Prinzip sind es Schwingkreise aus Spule und Kondensator. Das heißt, das ist eigentlich Technik wie in früheren Radioapparaten, Mittelwellenradio. Und man kennt wahrscheinlich, also wenn jemand einen alten Mittelwellenradio hat und in der Nacht dann am Drehkondensator dreht, dann hört man diese Pfeiftöne. Das ist dieser Effekt, dieser heterodynen Effekt heißt das, wenn sich zwei nahe beisammenliegende Frequenzen überlagern, dann hört man die Differenzfrequenz, die Schwebung. Im Theremin ist eine Fixfrequenz, also ein Schwingkreis mit einer Fixfrequenz, das ist im Bereich von ein paar hundert Kilohertz, und ein zweiter Schwingkreis mit variabler Frequenz, wo der Kondensator eben die Antenne ist. Also ein Pol des Kondensators ist die Antenne, der andere ist der Körper. Und ich verändere, indem ich den Abstand zur Antenne verändere, die Kapazität des Kondensators, damit die Frequenz des Schwingkreises, des Variablen, dann addiert sich das, subtrahiert sich das und die Differenz liegt im hörbaren Bereich. Das ist jetzt vielleicht... Ja.
Ich hätte jetzt eigentlich gleich mehrere Fragen. Was mich interessiert ist, das ist jetzt eine reine Frequenz. Lässt sich sowas eigentlich auch mit MIDI-Signalen belegen, dass man jetzt sozusagen was auch immer für Töne steuert, die man natürlich vorher zur Verfügung stellt? Ist das immer nur in 2 Dimensionen gesteuert worden, dass man Tonhöhe und Frequenz steuert? Oder gibt es auch, dass man viele Parameter gleichzeitig damit steuert? Und ist das eigentlich auch mit dem ganzen Körper bis jetzt gesteuert worden oder immer nur mit 2 Händen, dass es auch im Rahmen von Tanz oder Performance eigentlich auch gleichzeitig gemacht wurde?
Also eine Antenne kann sozusagen nur einen Wert aufnehmen, einen Parameter. Das heißt, ich habe nur die Distanz zur Antenne. Was ich dann mit dieser Information der Distanz mache, ist eine andere Frage. Ich kann mit dieser Information natürlich mehrere Parameter gleichzeitig steuern, allerdings habe ich eben nur einen Input, nur eine Eingabe, einen Wert.
Pro Antenne.
Pro Antenne. Aber ich kann natürlich mehrere Antennen, das ist ja auch quasi nur willkürlich, dass ich hier zwei habe. Es gibt viele Theremins, die nur eine Tonhöhenantenne haben, also nur mit einer Antenne auskommen. Da kann man eben dann nur die Tonhöhe steuern. Es gibt aber auch, also man könnte genauso gut 5 Antennen anordnen und wenn man es dann schafft, irgendwie die zu steuern, zu spielen, das geht durchaus. Also es gibt zum Beispiel so Module von der Firma Töpfer, fällt mir da jetzt ein, so ein Theremin-Modul, das einfach nur eine Antenne ist und da kann man ja beliebig viele dran. Und was man dahinter dann damit macht, ich kann dieses Theremin zum Beispiel an einen Minimoog direkt anschließen, ich kann den direkt damit steuern. Man kann aber auch einen Konverter anschließen, dass man MIDI-Signale rausbekommt und damit tun, was man, also Licht, Ton, was immer steuern.
Ich habe mich letztes Jahr mal begonnen interessieren, in Karlsruhe gibt es ja den Gigahertz-Preis für, ich glaube, elektroakustische Musik heißt das. Da wollte ich fragen, ob das Theremin in dem Zusammenhang auch eine Rolle spielt und was in dem genau, das war mir nicht ganz klar, der Unterschied oder die Grenze zwischen elektroakustischer Musik und elektroakustischer Musik. Das war mir nicht ganz klar.
Wie die das jetzt auffassen, das würde ich mir jetzt nicht trauen zu beantworten. Aber zur Frage zuerst wegen des Tanzes, da ist auch ein Bild einmal, wo es eine Variation des Theremins gibt, das Terpsiton hat das damals geheißen, nach der Terpsichore, der Muse des Tanzes, wo die Antenne sozusagen in einer Plattform am Boden untergebracht ist und wo man dann zum Beispiel mit dem ganzen Körper die Tonhöhe steuert.
War das im Brauhaus?
Naja, da habe ich Berührungs- und Gewichtssensoren gehabt. Aber ich habe mir dieses Terpsiton auch schon mal nachgebaut, also wo sozusagen die Tonhöhenantenne unter einem Podest ist und an einem Stab dann die Lautstärkenantenne. Das heißt, dann kann man sich schon mit dem ganzen Körper bewegen. Und das ist das Bild. Das ist das Terpsiton. Und das ist die Clara Rockmore, die das auch eben hier spielt. Also die hat auch das Ave Maria spielen oder tanzen können damit. Aber als eine der wenigen angeblich.
Bitte. Wie lange dauert es, dass man einfache Sachen spielen kann? Und spielt man dann nach Knoten oder eher nach Feeling? Und gibt es Bands, die das auch einsetzen? Moderne Musik?
Also, wie gesagt, Theremin hat es konzipiert als klassisches Instrument. Es gibt hier diese Schule, Method for Theremin von Clara Rockmore. Und ja, das schaut nicht anders aus als ein Czerny oder was? Ja, und ich habe mal mit der Barbara Buchholz gespielt vor einiger Zeit in Wien, das ist diese Berliner Spielerin. Wir haben da ein paar Tage geprobt vor dem Konzert und die ist einfach jeden Tag, konnte sein, was wollte vorher, die ist um 6:30 aufgestanden, hat sich einen Tee gemacht und hat 1,5 Stunden Tonleitern rauf und runter gespielt. Also das unterscheidet sich, wenn man so spielen will, nicht von einem Geige oder was immer. Aber es ist natürlich die Frage, auf was man hinaus will. Ne? Ich mache das nicht. Das ist nicht mein Ziel oder Bestreben.
Naja, es ist Spieler oder Intuition?
Es gibt verschiedene, es gibt verschiedene Zugänge zum Instrument. Moment, das ist die Barbara Buchholz. Tolle Musikerin. Man muss hören, was das Ding tut. Das Instrument, ich sage immer, das Instrument sagt einem eigentlich, wie es gespielt werden möchte. Und also es, man kann nicht so mechanisch spielen, wie man zum Beispiel auf dem Klavier spielen kann. Das behaupte ich jetzt mal. Also man ist mit dem Ohr schon, man ist sehr viel näher in diesem Rückkopplungskreis drinnen. Und es gilt alles, was man macht, jede Bewegung. Es geht ja der ganze Körper in die Steuerung ein. Also wenn man darum schauen, auch die klassischen Spieler, die stehen ja wie zur Salzsäule erstarrt und haben dann nur verschiedene Positionen, wie bei der Geige eben, verschiedene Lagen. Ja, das kann man üben und muss man tausendmal üben, dass man es zusammenbringt. Es gibt, das Theremin wird schon ja, relativ viel jetzt wieder verwendet. Ich würde sagen, dass das Internet schon viel dazu beigetragen hat, die Informationen zu verbreiten. Es gibt verschiedene Instrumente, die sind nicht sehr teuer, also man kann es, sind durchaus erschwinglich und ich würde es gar nicht anfangen aufzuzählen, das können Sie im Google nachschauen, aber es gibt inzwischen viele. Und wenn man anfängt, es kommt auf die Musikalität an und auf das, was man hört. Also man kann, angeblich hat Lenin auf Anhieb diese Melodie spielen oder fertig spielen können. Das ist die Legende. Aber Sie können gern.
Wie viel Luftfeuchtigkeit hat die? Spielt die auch eine Rolle? Oder?
Spielt eine Rolle als Parameter, wobei jetzt die Frage ist, wie viel, wie stark. Also man stimmt das Instrument, sozusagen es gibt eigentlich nur einen Knopf, den man braucht. Das ist, mit dem man einstellt, wie der Bereich ist, der sensible Bereich ist. Man kann den zusammenschieben oder weiterstellen und das muss man eben sich einrichten. Das hängt von den Umgebungsbedingungen ab. Allerdings ist das Instrument eben auch auf alle möglichen Dinge empfindlich, auch auf, also zum Beispiel in kurioserweise auch im Theremin-Center in Moskau war der Klang nicht sehr erbaulich, weil da die Beleuchtung sehr gestört hat. Mhm. Also diese Neonröhren, die sind,
also die mag's gar nicht. Ein sensibles
Instrument. Es ist eine Mimose, ja.
Und es ist immer, braucht einen sensiblen Spieler.
Naja, man kann, also es ist immer wieder spannend, also es ist immer wieder mit ein bisschen Bauchweh, wenn man irgendwo hinfährt, weil man weiß ja nicht, was da ist. Und manchmal geht es fast nicht.
Bitte eine Frage an. Achso, Entschuldigung.
Kurze Nachfrage noch, eine technische Nachfrage zu dieser Antenne als Kondensator und die Umgebung zu Antenne. Noch lauter?
Ja.
Noch, wirklich? Also, ich selbst kann mich ja schon. Das spielt ja alles in der Umgebung der Antenne als Dämpfer eine enorme Rolle, also der Körper, die Fingerstellung selbst, ja. Also unterschiedliche Fingerstellung, selbst wenn man meint, dass sie gleich ist über die Freiheitsgrade, die man hat, erzeugt man sofort unendlich viele Nuancen. Frage deshalb, ist das Instrument mit der Absicht, ein Instrument zu konstruieren, wo man eigentlich auf die Mechanik des Menschen Rücksicht nimmt, und gleichzeitig aber einen bestimmten Spielbereich haben möchte. Haben wir dann schon einen starken Gehör, ich weiß nicht, 2, 3, 4 Oktaven wird man hier schon spielen können. Klavier konstruiert man halt auf so und so viele Oktaven und man nimmt Rücksicht auf das, was der Finger an Ausdruck geben kann, kontrolliert Ausdruck geben kann. Hier hat man anscheinend gar keine Kontrolle darauf. Also ist es als Instrument so konstruiert, um genau diese Unkontrollierbarkeit in den musikalischen Ausdruck reinzubringen? Oder ist es einfach ein technisches Artefakt, von dem man weiß, wie ein Kondensator funktioniert, das man später dann als Musikinstrument definiert hat?
Ja, ich sage jetzt einmal so wie. Das ist technogeschichtlich interessant. Ich glaube, das ist schon entstanden Nebenprodukt, und es war diese glückliche Fügung, dass Leon Theremin Physiker und Musiker war. Und ich glaube, der hat einfach diesen Fehler, oder wie soll man sagen, diesen Nebenprodukt, der hat das einfach kultiviert. Und die ersten Theremins oder diese ersten Schaltungen waren bestimmt so, dass halt einfach wie halt die, zufällig die, die Spulen, die Wicklungen und der Kondensator die Kapazität war. Dieses Instrument ist sozusagen vom, von der Spielbarkeit, von der, wie soll man es nennen, nicht sehr, im klassischen Sinn nicht sehr gut. Es hat dafür sehr gute andere Qualitäten, die ich mit einem guten Theremin nicht habe. Also es ist ja nicht, das ist ja nur das Prinzip, wie ich es erläutert habe, mit den zwei Schwingkreisen, die sich überlagern. Es wird ja sehr viel Schaltungsaufwand betrieben im Nachhinein, um sozusagen Linearität zu erzeugen, um Reproduzierbarkeit zu erzeugen. Bei diesem Theremin, ich sage es mal, im weiteren Bereich ist da hat man vielleicht drei Halbtöne so weit auseinander und weiter an der Antenne ist ein Oktav so weit. Das heißt, man hat dann wirklich solche Mikrobewegungen. Was für, wenn man jetzt irgendwas gezielt kontrolliert nach Noten spielen will, fast ein Ding der Unmöglichkeit ist.
Ja, also, das ist ja gegen die Voraussetzung auch, dass man etwas nachvollziehbar spielt. Hat jemals irgendwer komponiert für das Instrument?
Ja, ja, es gibt Kompositionen. Ja, ja, es gibt für Streichquartett und Theremin wirklich in ganz klassischer Notation. Das wird auch gespielt und es gibt Quartette, also die Lydia Kabina und Barbara Buchholz, Olesia Ostowskaja, also die haben Theremin-Quartette, die spielen, aber das wurde schon in den 30er Jahren, auch mal mit Ensembles gehabt, damit von der Lohngrin-Overtüre bis was Skrabin-Sachen gespielt. Also das geht alles, wenn man entsprechende Instrumente hat und wenn man das entsprechend übt.
Ich wollte noch fragen zur Steuerung, zur Ansteuerung davon. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich mit einem Holzstock das nicht spielen kann, weil nicht nur die physische Bewegung eine Rolle spielt, sondern ein Körper ist ja auch voller Frequenzen und elektrischer Spannung, dass es eigentlich eher das emittierte Spannungsfeld ist, was eigentlich die Antenne, also mit der Antenne interferiert und nicht nur der Abstand selber.
Das ist richtig. Also ein Isolator, der in die Nähe gehalten wird, bringt nichts. Aber wenn Sie ein Metall zum Beispiel in die Nähe halten, sehr wohl.
Also steuert eigentlich das menschliche Spannungsfeld die Antenne sozusagen?
Naja, das Spannungsfeld, schlampig gesprochen, der Umstand, dass der menschliche Körper auch leitfähig ist, Wasser und Salze in sich hat, also das ist eigentlich das Ausschluss.
Aber da muss ja was da sein dazu, was er leitet, und der menschliche Körper selber hat ja relativ hochfrequente Spannungen auch. Was kann ja passieren, dass wenn sich zwei Leute, das kennt man ja, dass ein Funkenschlag mit relativ viel Volt zwischen zwei Leuten überhupft. Jeder Mensch trägt eigentlich relativ eine hohe Spannung mit sich herum. Zum Beispiel das ganz einfachste, so Lift-Sensor-Tasten gibt es ja welche, die nicht funktionieren, wenn man Handschuhe anhat. Ja, die eben genau auf das reagieren.
Das ist richtig. Aber das Theremin, also dieser Sensor hat, der ist auf das, glaube ich, nicht wirklich sensibel. Also da geht es wirklich um den Abstand zur Antenne. Also das, ich weiß nicht, wenn jemand vielleicht mit...
Aber der Abstand von was? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Teddybären an einem langen Stecken halte und den hinhalte, wird wahrscheinlich nichts passieren, oder?
Nein, eben sage, es muss was Leitendes sein.
Ja, aber das Leitende muss ja etwas leiten. Leitet das? Sie haben zuerst vorhin einmal gesagt, mit dieser Spionagetechnik, dass da eigentlich nur von außen induzierte Frequenz das Angeregte ist sozusagen. Also dass sozusagen von außen was draufgestrahlt wird, mehr oder weniger sowas wie ein Fledermausschrei oder so, dass sozusagen eine Frequenz von außen induziert wird und das dann mit dem reagiert, oder?
Ja, aber das ist ein anderes, das ist eine andere Erfindung, dass diese Abhör... Technik, die verwendet eine andere Technik als das Theremin. Also das hat in dem Sinn technisch nichts miteinander zu tun.
Oh
ja, genau.
Ist die Frage jetzt geklärt? Bitte. Ja.
Aber darf ich fragen, ist der Begriff Musikinstrument nicht ein bisschen zu hoch gegriffen, weil es kommen im Endeffekt nur Sinusschwingungen raus. Keine einzige harmonische.
Das würde ich jetzt sagen, ist eine Definitionsfrage.
Und, zum Beispiel für eine Geige habe ich zweite, also dritte, fünfte, siebte harmonische, das an der Seite, das fehlt bei dem Instrument. Ich komme von der technischen Seite her, ich weiß, die Differenz von den zwei hochfrequenten Schwingungen sind ja geworden. Da kommt ein reiner Sinus raus. Und sonst nichts.
Im Ideal.
Sozusagen. Ja, schon im klar, Ideal. Ja.
Aber es hat, also auch Termin selber hat schon, er war eigentlich schon darauf aus, dass er andere Klänge rausbekommt. Also nicht reine Sinustöne, sondern er hat auch seine Geräte schon mit nachgeschalteten Filtern, er hat versucht, die Klänge schon zu formen und zu modellieren. Ja. Ja, ich meine, dann ist die Frage, muss man
das,
die Frage aufwerfen.
Ja, das sind zwei Oszillatoren, weil ich es dann weiter behandle, ist dann wieder was anderes. Aber von der Idee her, die Differenz von zwei Schwingungen hörbar zu machen, also die hört man, weil da kommt der Sinus raus, was ich dann weiter damit mache.
Ja. Gut, das ist auch die Frage, wie weiß ich nicht, Kraftwerkmusik als Musik bezeichnen oder nicht?
Es war nur das ein bisschen in der Diskussion, dass zum Beispiel keine harmonische auftreten können.
Idealerweise richtig, also stimmt.
Moment, warten Sie bitte auf das Mikro.
Es gibt eine Menge Perkussionsinstrumente, die unter diesen Kriterien eben auch kein Instrument wären, aber denen wurde diese Funktion eindeutig zugesprochen.
Also bisher haben wir eigentlich nur gesehen, dass das immer eine Person spielt. Mit dem Abstand.
Yeah.
Und wenn aber, sagen wir jetzt, drei Personen rundum stehen, dann könnte man ja mehrere Klänge jetzt gleich, dann würde das auch harmonisch werden.
Nein, das in dem Sinn addieren sich die dann einfach. Also das ist trotzdem nur ein Parameter. Denn
es wirkt praktisch nur ein Ton.
Ja, wenn zwei Menschen in der Nähe stehen oder mehrere oder ein Hund, das addiert sich einfach auf. Also das ist eine andere Tonhöhe, die dann rauskommt. Also man müsste wirklich einfach pro Stimme, die man haben möchte, eine Antenne haben.
Also in der Folge, also Stimmenfolge.
Also. Ja, wenn man mehrstimmig spielen möchte. Leon Theremin hat, also Clara Rockmore wollte ein polyphones Instrument auch haben und er hat dann auch noch begonnen, das zu entwickeln, wo dann nicht nur der Abstand, sondern auch noch eine seitliche Bewegung der Hand auch noch als Parameter sozusagen abgetastet wurde, aber da wird es dann schon, ja, man könnte dann dreidimensional auch in der Höhe auch noch versuchen, das zu erfassen, aber das ist dann eher schon, heute macht man das eher mit Kamera und mit, also das
Sie haben gesagt, es gibt Instrumente, wo kann ich die kaufen?
Naja,
in Österreich oder in Moskau?
In Österreich.
In Österreich?
Ja, also ich hab eine, es gibt eine ganz sehr gute Theremin-Spielerin in Linzerin, die hat sich das bei mir angeschaut und dann hat sie sich im Musikgeschäft in der Goetherstraße bestellt. MOOC-Theremin.
Muss sie da einen Plan mitbringen, wie die das bauen?
Nein, das kann man.
Man weiß, wie man das. Also man kriegt es zu kaufen.
Man kriegt es zu kaufen, ja.
Standardmodell, oder?
Ja, es gibt.
Ja, also,
man fängt bei. Also, ich sag mal, bei. Also, dieses Standardmodell von MOOC kostet ungefähr 400 Euro. Und wirklich ein Profi-Instrument, ein gutes. Also eigentlich das momentan quasi Topmodell, das man wirklich kriegt, das ist so bei 1200 Euro. Also im Vergleich zu einem, weiß ich nicht, Fagott oder sonstigen Instrument eigentlich sehr billig.
Ja, das klingt ja so, als wenn das serienmäßig erzeugt wird.
Ja, geht ja. Ist ja ganz ein normales. Ja,
wunderbar.
Es ist ja eigentlich.
Kann man das in der Musikschule lernen jetzt?
Ja, bei uns
nicht. Wenn es einen Lehrer gibt. Das ist das okay. MOOC, Entschuldigung. Das ist jetzt, man sieht da das MOOC-Theremin, das ist das. Danke. Und das ist übrigens die Pamelia Kirstin, die würde ich sagen, das ist momentan die Spielerin schlechthin. Theremin-Spielerin, die ist aus Los Angeles, lebt in Österreich seit einigen Jahren und die spielt im November übrigens in Wales, sage ich jetzt einmal dazu. Und in Wales. Also, und die ist wirklich, ich hab schon also einige wirklich sehr gute, aber die ist auch nach Meinung Bob Mooks ist das die, das ist die neue Clara Rockmore eigentlich so.
Bitte. Sie haben gesagt, Standard- und Profigerät, unterscheidet sich das dann auch im Schwierigkeitsgrad, wie es zu spielen ist, oder kann sozusagen ein wirklicher Theremin-Könner jedes Gerät spielen, oder muss man sich erst auf das bestimmte spezifische Gerät einstellen?
Ich glaube, dass der Unterschied von der Spielbarkeit nicht allzu groß ist. Beim Standardmodell, ja, das ist ein einfacheres Gehäuse, also das sind auch andere Dinge, die die Kosten da beeinflussen.
So ein bisschen wie die Stradivari bei der Geige, gibt es das auch da dann? Was
ja, also in dem Fall, es geht da bei den, dieses Profimodell hat mehr Möglichkeiten, es hat noch extra Ausgänge und, also, aber vom Kern des Instruments ist der Unterschied nicht so groß. So viel ich weiß. Also es wird halt im Augenmerk darauf gelegt, dass man eine Linearität oder es ist eigentlich keine Linearität, sondern eher so eine, also bei der Geige hat man ja die Bünde oder die Abstände oder bei der Gitarre, die werden halt immer geringer mit der 12. Wurzel aus 2 und so was Ähnliches versucht man halt elektronisch nachzubilden. Das ist, also dass man als Spieler wirklich auch dorthin kommt, wo man, und das lässt sich erüben, das geht.
Aber es ist dann so wie bei der Gitarre oder Geige, dass man weiß, ungefähr der Abstand entspricht dann in etwa dieser Ton. Es ist nicht jedes in diesem Sinne unterschiedlich.
Nein, also es ist dann schon so, man kann dann eigentlich, wenn man es spielen kann oder wenn man Erfahrung hat, kann man auch auf einem anderen Instrument genauso gut einsteigen.
Eine Frage habe ich noch. Könnte das Theremin die Erlösung aller Luftgitarre-Spieler sein, dass man das sozusagen so verwendet oder einstellt, dass man quasi Luftgitarre spielt und dann tatsächlich Töne kommen?
Naja, das wäre, das müssten wir mal verfolgen, diesen Ansatz. Aber es ist die Frage, ob das ästhetisch dann befriedigend sein wird. Das ist, der Vorteil ist, man kann wegschauen, aber weghören ist nicht so leicht.
Günther, kannst du bitte nur sagen, hast du vorher klassisches Instrument gelernt und wenn du jetzt mit jemandem zusammenspielst, mit was für Leuten spielst du, welche Instrumente komponierst du selber?
Naja, ich habe angefangen eigentlich mit Gitarre, mit klassische Gitarre, das einige Zeit lang gelernt, habe dann lange Bass gespielt auch, also Jazz, und bin in der letzten Zeit wieder auf die klassische, also auf die akustische Gitarre, in dem Fall auf die Flamenco-Gitarre zurückgekommen, und das betreibe ich jetzt auch ziemlich intensiv, also mit Flamenco-Tänzer, Tänzerinnen. Das ist eine ganz andere Geschichte, das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Ja, also das, und aber in den letzten, sagen wir mal, in den letzten Jahren, 10, 12 Jahren, habe ich mich schon hauptsächlich aufs Theremin konzentriert. Und da gibt es alle möglichen Konstellationen, also mit Maultrommel, mit Flöte, mit es gibt eine CD, wir haben eine, also der es gibt ein Stück von Peter Androsch für Theremin und Kammerorchester, eine Komposition. Das haben wir eingespielt im Brucknerhaus. Also das ist ein Teil vom Brucknerorchester, so 20, 22 Leute, mit Streicher, Bläser. Und ja, das also das ist sozusagen eher aus dem klassischen Bereich. Also es ist, gibt da eigentlich kaum Grenzen. Das ist auch das Gute bei diesem Instrument, bei so einem Instrument, das hat quasi nicht den historischen Ballast einer Geige oder eines Klaviers oder so. Also das heißt, man hat Möglichkeiten, man hat Chancen, was zu tun und ein relativ, noch ein freies Areal für sich. Also ich sage es gleich, ich habe jetzt nächste Woche, heute in einer Woche, ein Konzert oder eine Veranstaltung, da spiele ich in der Synagoge in der Bethlehemstraße mit einer jungen türkischen Musikerin, die ich erst vor ein paar Monaten kennengelernt habe. Die spielt türkische Laute. Und also das ist wunderbar. Die Proben, das ist ganz erbaulich und erfreulich. Also ich habe bis jetzt eigentlich noch keine Probleme in irgendeiner Weise mit im Zusammenspiel mit irgendjemandem oder etwas gehabt. Das ist eigentlich alles immer eine Freude und eine Bereicherung. Es ist heute in einer Woche, am 14. Oktober. Ich habe da, die Flyer liegen auch draußen, also das ist im Rahmen von diesem Sonus Loci. Also das ist um 8. Und zwar pünktlich, weil das synchronisiert ist. Das findet an 10 Orten gleichzeitig statt und ist auch über Radio, also Rundfunk, Radio Froh synchronisiert. Das dauert genau von 8 bis 9.
Ich habe noch eine technische Frage zu dem Instrument. Auffällig ist ja, dass aufgrund des Innenlebens der Instrumente das Gerät geschrumpft ist. Also die ursprünglichen Geräte waren ja
Röhrengeräte,
sehr groß. Die Kondensatoren sind sehr klein geworden. Ich kann mir vorstellen, dass das weltweit für Forscher eben eine unheimliche Anregung war, das Gerät weiterzuentwickeln. Welche absurden oder absonderlichen oder außergewöhnlichen Entwicklungen hat es denn da gegeben, dass auch das Medium mal, was ich, beschichtete Glasplatten oder als Antenne oder was auch immer, dann eben neue Wege eingeschlagen hat? Gibt es da ganz außergewöhnliche Splitter, wohin sich das Instrument entwickelt hat, oder Sackgassen, die erwähnenswert wären?
Naja, es gibt schon, wie soll man sagen, es gibt viele Leute, Bastler, die versuchen, das irgendwo anzubringen. Also man kann im Prinzip, es ist wirklich nur mehr sehr ganz winzig klein, wenn man es will, geht es in eine Zigarettenschachtel rein. Also das kann man natürlich überall unterbringen. Und es gibt Leute, die tun es auf ein, weiß ich nicht, auf ein Fahrrad oder auf ein Hirschgeweih drauf oder was immer. Ob das recht produktiv ist oder ob das wirklich viel bringt, sei dahingestellt. Man kann sich damit beschäftigen, man kann sich damit spielen. Ich habe schon, wie gesagt, ich habe es auch ausprobiert oder ich habe damit experimentiert mit der Plattform am Boden, mit der Antenne drunter. Also was ich interessant finden würde, was möglicherweise was bringen könnte, wäre eigentlich mit mehreren Sensoren und Antennen zu arbeiten. Auf der anderen Seite muss ich wieder sagen, ich mag diesen Charme der Reduktion und die Strenge, die das inhärent da vorhanden ist. Es gibt einfach nur diese ganz reduzierte Form des Interfaces und aus dem mach was. Das ist eigentlich in dieser Zeit der Fülle, wo jeder Sound zu Gebote steht, wo man Millionen Klänge haben und produzieren und reproduzieren kann, sehe ich eigentlich in der Strenge und Reduktion mehr Gewinn und mehr Qualität.
Ja, ich würde vorschlagen, wenn es keine Fragen mehr gibt, wir
würden wir den Günther noch bitten? Doch, okay, eine Frage noch.
Ganz kurze Frage. Mich erinnert dieser Clown sehr stark an den einer singenden Säge. Ist das Zufall oder gibt es da irgendwelche Verbindungen durch die physikalische Entstehung der Töne?
Ja, das ist durchaus sehr verwandt. Also das ist auch ein eher obertonarmer Klang, singende Säge. Ja. Das ist kein Wunder. Und man, die Leute, wenn es jemand nicht weiß, also man kann es leicht verwechseln. Ich kann mich nur erinnern, als ich die Clara Rockmann zum ersten Mal gehört habe, ich habe mir gedacht, Klavier und aha, da ist auch eine Sängerin dabei. Bis ich dann irgendwann einmal, das ist eigentlich das Theremin. Also es wurde der Klang auch immer wieder eben so verschieden beschrieben, wie ein Cello, wie eine Oboe, wie eine Stimme, und es stimmt alles irgendwie. Also wenn man es nicht kennt, wenn man nicht weiß, dass es das Theremin ist, dann versucht man halt irgendwo anzudocken, wo man schon ein bekanntes Areal hat, wo man sagt, das ist, kennt man, und dann identifiziert man es als solches, bis es sich eben als doch nicht das erweist.
Ja, gibt es noch eine Frage? Dann würde ich bitten, Günther, wir haben noch ein bisschen Zeit, spiel noch ein kleines Stück zum Abschluss. Ist das möglich?
Ja, aber ich würde auch gerne, wenn jemand probieren möchte.
Ja, das machen wir dann noch.
Okay, naja, ganz kurz.
Wir würden uns freuen. Abschluss.